mit den Nachrichten. Heute ist der 13.12., Freitag der 13. Oha. Eine 17-jährige Münchnerin hat ein Jahr lang mitgeschrieben, wie Männer sie bedrängen. Ein Protokoll der Belästigung, die Frauen unaufhörlich erleben. Frauen werden gedemütigt und belästigt im häuslichen Umfeld, im Internet und natürlich im öffentlichen Raum. Das ergab ein Lagebild des Bundeskriminalamts zum Thema Gewalt an Frauen von 2023. Wir, also die Süddeutsche, haben eine 17-jährige Münchnerin gebeten, ein Jahr lang Protokoll zu führen und die Übergriffigkeiten, die sie auf der Straße erlebt, zu protokollieren. Es wirft viele Fragen auf. Ab wann wird man als Frau zum Objekt? Wie weit dachten wir als Gesellschaft in Sachen Rassismus nach MeToo zu sein? Wie weit sind wir tatsächlich? Ich lese diese Protokolleinträge jetzt der Reihe nach vor und es sind einige. Es wird extrem unangenehm. Deswegen kleiner Disclaimer für den Fall, dass man sowas jetzt nicht hören will. Wirklich, dass dann zu skippen oder jetzt mal kurz 5 Minuten Pause zu machen. Januar 2024, circa 23 Uhr, U-Bahn-Untergeschoss Marienplatz. Ich laufe nachts mit einem Freund durch die Baustellendurchgang. Wir kommen an Arbeitern mit gelben Warnwesten vorbei, die uns unfreundlich am Weitergehen hindern wollen. Mein Freund sagt, wir dürfen hier entlang gehen. Die Bauarbeiter lachen und rufen, du kannst sie ja hier lassen. April 2024, circa 2 Uhr nachts, U-Bahn-Station im Implerstraße. Ich steige mit meinem Freund in die U-Bahn ein. Ein vermutlich betrunkener Mann stänkert Fahrgäste an. Er fragt uns nach Feuer, will sich eine Zigarette anzünden. Mein Freund kramt nach einem Feuerzeug. Ich sage, hier darf man nicht rauchen. Da fängt er an, mich zu beleidigen. Du Sch***e, ich weiß, dass du mit jeden Tag du einen anderen. Außerdem habe er ein Messer und werde sich und dann mich aufschlitzen. Dann spuckt er mich an. Ich halte meinen Freund davon ab, sich mit ihm zu prügeln. Wir verlassen die U-Bahn. Keiner in der U-Bahn schritt ein oder kam uns zu Hilfe. 13. April, 15 Uhr. Bruder Mühlstraße. Ein Mann auf einem Motorrad fährt in Schrittgeschwindigkeit neben mir her, schwenkt auf den Gehweg ein, schneidet mir mit der Maschine den Weg ab. Er nimmt den Helm ab. Er hat graue Haare und sagt, du bist mir aufgefallen. Ich antworte, schön für dich, du mir nicht. Daraufhin er, wollen wir was trinken gehen? Ich antworte, nein, danke, ich habe schon einen Vater und gehe weiter. 27. April 2024, circa 16 Uhr, Fußgängerzone. Ein Mann mittleren Alters, der mich schon einmal angesprochen hat, baut sich vor mir auf. Hey, mir gefällt dein Style. Offenbar seine Masche. Ich sage, dass ich ihn schon mal abgewiesen habe. Er entgegnet, ich werde es immer wieder versuchen und irgendwann kommen wir zusammen. Ich sage, meine Meinung wird sich nicht ändern. Sein Ton wird bedrohlich. Ich werde immer wieder kommen. Ende April 2024, Stachus, Untergeschoss. Zwei Männer, Mitte 20, drängen mich ab und umringen mich. Der eine sagt, er bräuchte ein hübsches Mädchen zu ficken und dass er seine Ex-Frau geliebt habe, weil sie so gut kochen konnte. Ich wende mich ab und gehe. Er ruft mir hinterher, zu mir sagt keine Frau nein. 12. Mai, kurz nach Mitternacht, Hauptbahnhof. Meine Freundin und ich essen in unserem Lieblingsdönerbude am Hauptbahnhof. Als wir fertig sind, frage ich eine der Angestellten, ob ich die Toilette benutzen darf. Sie verneint und wir verlassen das Lokal. Zwei Mitarbeiter, beide Mitte 30, gehen uns hinterher und meinen, dass wir nun doch aufs Klo gehen können. Also gehen wir zurück ins Lokal und auf die Toilette im ersten Stock. Wir sind zu zweit in einer Kabine. So fühlen wir uns sicherer. Als wir hören, wie die beiden Männer die Treppe hochkommen, sie rufen etwas Unverständliches und versuchen, die Klinke unserer Kabinentür runterzudrücken. Ich hole das Pfefferspray aus meiner Handtasche und wir verlassen die Kabine, um die Hände zu waschen und aus der Situation herauszukommen. Die Männer stehen immer noch in der Frauentoilette. Sie sagen, seid ihr schon 18? Habt ihr Lust auf Spaß? Seitdem gehen wir nicht mehr dorthin. 30. Mai, abends, Kolumbusplatz. Ein Mann Mitte 15 spricht mich an, ob ich mit ihm etwas trinken gehen wolle. Ich antworte, nein, ich habe einen Freund und bin minderjährig. Er, aber das ist doch kein Problem. 1. Juni 2024, 19 Uhr, Marienplatz. Ein Mann um die 30 hält mich an. Ich nehme meine Kopfhörer heraus. Hey, du hörst ja gar nichts. Ich antworte, ich höre Musik. Er sagt, schau mal hinter dich. Siehst du die zwei Jungs auf der Rolltreppe? Die laufen dir schon die ganze Zeit hinterher und rufen dir nach. Sie trauen sich nicht, dich anzusprechen, aber ich trau mich. Er stellt sich vor und reicht mir die Hand. Ich will weitergehen. Der Mann sagt, komm schon, aus Höflichkeit gibt man sich die Hand. Ich will dich nur kennenlernen. Ich sage, dass ich keine Lust habe, ihm die Hand zu geben. So geht es paar Mal hin und her, bis er endlich ablässt. Von mir mit dem Satz, ist mir egal, ich habe eh genug Frauen. 1. Juni 2024, 19.30 Uhr, Stachus Untergeschoss. Ein Mann läuft an mir vorbei, macht kehrt und fängt mich ab. Du hast mich gerade so flirty angeschaut und ich dachte, ich kann dir doch einen Korb geben. Ich sage, nein, habe ich nicht. Er antwortet, du Schlingel. Ich bin 17. Er, oh, da können wir natürlich nichts machen. Wann wirst du denn 18? Ich bin so übertölpelt, dass ich sage, dauert noch. Daraufhin er, na dann bis zum nächsten Jahr. 1. Juni 2024, gleicher Tag um 20 Uhr. Ein Amerikaner Mitte 20 spricht mich an. Er fässt mich am Gürtel und zieht mich zu sich heran. Ich sage, er soll loslassen und er lässt nicht locker. Er fragt nach meinem Instagram-Konto und meiner Handynummer. Dann reiße ich mich los und gehe weiter. 22. Juni 2024, 22 Uhr Hirschgarten. Meine Freundin und ich stehen auf dem Weg zu einer Party. Wir kommen an einem Kiosk vorbei. Dort sprechen uns zwei Männer an, Mitte 40. Als wir gehen wollen, gehen sie einfach mit. Sie legen ihren Arm und unsere Taille, ziehen uns zu sich. Ich schreie, sage, sie sollen das lassen. Wir laufen weg. Sie verfolgen uns. Wir verstecken uns in einem Gebüsch an der Landsberger Straße. Es regnet. Wir sehen, wie sie davor warten. Ich nehme meinen Mut zusammen, gehe raus und bedrohe ihn, die Polizei zu rufen. Erst dann gehen sie. 5. Juli, 16.58 Uhr, Fußgängerzone. In einem Drogeriemarkt spricht mich ein älterer Mann an. Ich komme aus Marokko. Wo schaust du Deutschland, Spanien an? Ich antworte, bei Freunden von mir. Er sagt, wir sehen uns später. Er drückt mich an seine Brust und küsst mich auf beide Wangen. 10. Juli. Ein Mann hält mich auf und fragt nach meinem Instagram-Konto. 12. Juli, 23.06 Uhr, Claude-Lorraine-Straße. Ich sitze allein in einer Bushaltestelle, als ein Mann auf dem Rad an mir vorbeifährt. 3 Minuten später kommt er zurück und sagt, was kann man denn heute Abend noch machen? Du schaust nach München aus. 20. Juli, nachmittags, Innenstadt. Ein Mann hält mich auf. Kann ich ein Selfie machen? Mit hübschen Mädchen? Ich gehe weiter. 29. August 2024, 22 Uhr, Frühlingsanlagen. Ein afrikanischer Mann mittleren Alters heftet sich an meine Fersen, erzählt von seinem Land und sagt, er mache Fußmassagen. Dann bückt er sich und beginnt, meine Füße zu kneten. Meine Freundin kommt dazu, erst dann lässt er ab. 5. September 2024, 16 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Kasse eines Drogeriemarktes, als eine Mitarbeiterin mich anspricht. Darf ich dir was sagen? Die Jungs hinter dir an der Überwachungskamera schwärmen wieder von dir. Habt ihr die Granate gesehen? 5. September 2024, 17 Uhr, Innenstadt. Ich gehe an einem Café vorbei, als ein Kellner mich anspricht. Was machst du heute noch? Komm, wir trinken was zusammen. 5. September, gleicher Tag, 17 Uhr, 7. Ein englisch sprechender Mann, Mitte 50, will mit mir ins Gespräch kommen. Ich sage, I'm underage. Er so, oh, big apologies. 6. September 2024, abends, Heblerstraße. Ich warte auf Freunde, als ein Mann auf dem Fahrrad anhält, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Er lässt erst locker, als meine Freunde kommen. 13. September 2024, circa 20 Uhr Innenstadt. Ein Mann hält mich an, streckt mir die Hand entgegen und fängt an, mich anzuquatschen. Ich winke ab, sage meinen üblichen Spruch, dass ich vergeben sei. Er... Du hast einen Freund? Wie lange hast du das Problem schon? Ich antworte, das ist kein Problem. Er, doch, aber du hast Glück, denn jetzt steht dein Traummann vor dir. Ich gehe weiter. 14. September 2024, circa 18 Uhr, Theatrinenstraße. Ein englisch sprechender Mann hält mich an. I actually want to go this way, but I saw you. Ich gehe weiter. 30. September 2024, 21 Uhr, Humboldtstraße. Mein 8-jähriger Bruder war mit mir bei meiner besten Freundin. Als er an meiner Hand mit mir nach Hause geht, kommt ein Mann mit Flasche auf uns zu, vermutlich betrunken, und ruft, schau mal, wie die ausschaut. Und die kam immer noch nicht richtig. Oida. Wir gehen zügig weiter, während er uns verfolgt und weiter wirr beschimpft. Ich verspreche meinem verängstigten Bruder, ihn zu beschützen, aber ich habe selber Angst. 4. Oktober 2024, nachmittags, Humboldtstraße. Ich gehe die Straße entlang, als ein Mann, vermutlich Oktoberfestgast, mich unvermittelt und lallend anschreit. Deine hängt ja raus. 11. Oktober 2024, 7.54 Uhr, Luisenstraße. Auf dem Weg zur Schule verfolgt mich ein Mann, um die 30, vom U-Bahn-Geschoss Hauptbahnhof fast bis zur Schule, um mir dann an der Schulpforte ein Kompliment zu machen. 11. November 2024, 19 Uhr, Wittelsbacher Brücke. Ein Voltfahrer auf dem Rad hält neben mir. Er fängt an, Arabisch zu seinem Handy zu sprechen und zeigt mir die deutsche Übersetzung auf seinem Bildschirm. Da stehen viele Komplimente. Ich antworte auf Englisch, dass ich einen Freund habe und er gehen will. Ich spreche sogar in sein Handy, aber er lässt nicht ab. Er bittet per Handyübersetzer um ein Foto. Ich erwidere auf Englisch, dass ich gehen muss. Er zeigt wieder sein Handy, bittet um eine Umarmung. Ich verneine, er will mir die Hand geben, er fährt erst weiter, als ich weitergehe. Für den Fall, dass es sich angefühlt hat, als wäre diese Liste unendlich lang, ist, weil diese Liste unendlich lang ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man das, was hier steht, einfach so auf nahezu jede Frau projiziert werden kann. In natürlich unterschiedlichen Zeiten, aber mit einer ähnlichen Ekligkeit. Das hier ist der Alltag von Frauen in Deutschland. Von allen. Mal ist die Liste ein bisschen länger, mal ist die Liste ein bisschen kürzer. Aber es gibt diese Liste. Das war jetzt der Zeitraum von einem Jahr. Schwächephase hält laut Bundesbank deutlich länger an. Die Bundesbank hat ihre Wachstumsprognosen gesenkt. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft wird demnach länger anhalten als bisher vermutet. Auch die Konjunkturerholung 2026 fällt demnach schwächer aus, als noch vor einem halben Jahr erwartet wurde. Für 2025 sagen die Experten statt 1,1% nur noch 0,2% Wachstum voraus. Die Erwartungen für 2026 wurden von 1,4% auf 0,8% gedrückt. Bundesbankpräsident Nagel sagte, die deutsche Wirtschaft kämpft nicht nur mit hartnäckigen konjunkturellen Gegenwind, sondern auch mit strukturellen Problemen. Diese belaste vor allem die Industrie und ihre Exportgeschäfte sowie ihre Investitionen. Anders als bisher vorausgesagt, werde der private Konsum nicht zu einem Motor für die wirtschaftliche Erholung werden. Auch der Arbeitsmarkt reagiere mittlerweile spürbar auf die schon längst andauernde Wirtschaftsschwäche, heißt es. Für das noch laufende Jahr rechnet die Bundesbank damit, dass die Wirtschaftsleistung um 0,2% schrumpfen wird. Noch in ihrer Juni-Prognose hatten sie einen geringen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 0,3% vorhergesagt. Auch mit Blick auf die Inflation brauchen die Verbraucher hierzulande noch etwas Geduld. Die Teuerungsrate wird sich der Prognose zufolge zwar allmählich in Richtung der Zielmarke von 2% bewegen. Teure Nahrungsmittel und Dienstleistungen verhindern den Angaben zufolge jedoch einen schnelleren Rückgang. Die Bundesbank rechnet im laufenden Jahr mit einer nach europäischen Methode HVPI berechneten Inflationsrate von 2,5%. Im Jahr 2025 sollte es 2,4% sein. Also Schuldenbremse sei Dank und Xenophobie sei Dank. Wird das Wirtschaftswachstum weiter zurückgedrängt werden? Ich meine, ist jetzt halt nicht zu ändern. Oder ist es, obwohl, sagen wir, es ist eine Prognose, bei der man sehen wird, wie genau die noch eintrifft. Ne? Unter Umständen wird das nicht so passieren, wie es vorhergesagt wurde. Bei solchen Prognosen könnte man ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, die letzten haben sich auch geirrt, aber nur um 0,1 oder 0,2 Prozentpunkte. Gut. Gesetz zur Steuerentlastung erst ab 2025 möglich. Bundesfinanzminister Kukies rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit der Verabschiedung eines Gesetzes für Steuerentlastung und höheres Kindergeld. Lol. Dafür fehlen einfach die Zeit, sagte Kukies der Zeitung Welt. Ein Beschluss von Bundestag und Länderkammern wäre nach Einschätzung des SPD-Politikers aber noch Anfang nächsten Jahres bis zur vorgezogenen Bundestagswahl im Februar möglich. Ob das dazu komme, hänge von CDU und FDP ab, meinte Kukies. Die Freien Demokraten verlangen von SPD und Grünen Änderungen an dem Gesetz. Sie kritisieren, für Unternehmen würden Mehrkosten durch Bürokratie entstehen. Nach dem Ampel-Aus verfügen die verbleibenden Koalitionspartner SPD und Grüne nicht mehr über eine Mehrheit im Parlament. Also Steuerentlastung für Normalsterbliche bzw. die Abschaffung der kalten Progression war, glaube ich, der spezifische Bezug dazu. Wahrscheinlich nicht mehr 2024 und hoch fragwürdig, ob das überhaupt noch bis zum 23. Februar kommt. Dass die FDP sich überhaupt irgendwas traut zu fordern, ist natürlich wieder eine fantastische Realsatire-Situation. Ich wollte euch diesbezüglich nur auf dem Laufenden halten, weil das hier eine absoluter Fiebertraum ist. Putins größte Niederlage im 21. Jahrhundert. Seine Kolumne von Michael Thumann. Der Sturz Assads in Syrien ist für Russland ein epochaler Rückschlag. Im Kreml bemüht man sich schon um Schadensbegrenzung. Ist der Westen gefragt, zu reagieren? Die syrische Revolution ist ein Weltereignis, das von vielen Europäern nicht begriffen und von den russischen Machthabern bewusst heruntergespielt wird. Während in Syrien die Menschen den Zusammenbruch einer der blutigsten Diktaturen der Zeitgeschichte feiern, machen sich anderswo gemischte Gefühle bereit. Vielen Europäern fallen zu Syrien offenbar nur Randnotizen aus der Provinz ein. Ein Tag nach dem Sturz des Diktators Bashar al-Assad diskutieren konservative Politiker in Deutschland und anderen EU-Ländern vor allem andere Fragen, ob man jetzt Syrer in ihr Heimatland zurückschicken sollte. Andere können nicht aufhören, statt über Chancen und Hoffnungen über Chaos und Dschihadisten zu reden. Das ist gefährlich für Europa, dazu später mehr. Das Epochenbeben im Nahen Osten reicht um die Welt und vor allem tief ins Moskauer Zentrum. Noch in der Nacht vor dem Diktatorensturz wollten die russischen Machthaber ihren größten anzunehmenden Unfall nicht wahrhaben. Den Fall ihres besten Verbündeten im Nahen Osten. Danach spielten sie das Ereignis gnadenlos herunter. Die TV-Propagandisten beschrieben die syrischen Ereignisse als kuriose Rumpeleien in einem fernen Land, mit dem Russland und Putin nicht viel mehr zu tun hätten. Außer, dass man dort ein paar militärische Gerätschaften auf zwei Stützpunkten vergessen hätte. Um hier Putin abzuwandeln, der findet, dass die Befreiung Russlands von der sowjetischen Diktatur 1991 die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen sei. Tatsächlich hat Russland am vorigen Sonntag seine vorerst schwerste geopolitische Niederlage im 21. Jahrhundert erlitten. Die Bedeutung Syriens für Russlands globale Ausstrahlung ist gar nicht zu unterschätzen. Der Syrienkrieg war Putins zentrales historisches Projekt, um die verlorenen Weltgeltung der untergegangenen Sowjetunion wiederzuerlangen. Sein Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ist der Beginn der Erodierung des ehemaligen sowjetischen Territoriums in Europa. Doch schon mit der Intervention in Syrien ab 2015 griff Putin nach der Weltmachtrolle. Geschickt täuschte er den damaligen US-Präsidenten Barack Obama, der was von Russland als Regionalmacht plauderte, und irrte. Putin drehte in Syrien den Krieg zugunsten seines Günstlings Bashar al-Assad und dessen Baath-Partei. Die Bombardements von Krankenhäusern, Schulen und Wohngebieten zahlten sich für Putin aus. Im Dezember 2017 stand er breitbeinig auf der syrischen Luftwaffenbasis Heminim und verkündigte den totalen Sieg. Syrien war für ihn die Rache am Westen für alle Beleidigungen, die er sich eingebildet hatte. Es war für ihn die Wiedergutmachung der gescheiterten sowjetischen Intervention in Afghanistan. Es war für ihn die Drehscheibe von Russlands Kriegen in Afrika. Putin wollte so die Welt auf den Kopf stellen. Doch sein globales Projekt droht nun zu scheitern. Der Sturz von Assad und seine Flucht nach Moskau bedeutet, dass jahrelanges Bombardement, der Einsatz von russischen Spezialtruppen und Söldnerregiments für das Folterregime umsonst waren. Die militärische Intervention, mit der die USA schon im Irak vor 20 Jahren einbrachen, zeigt nun schonungslos Russland imperiale Überdehnung. Putin kann ganz offenbar nicht zwei große Kriege gleichzeitig führen. Putin wollte allen Diktatoren zeigen, dass er seine Komplizen und Kumpanen schützt und stützt, dass sie auf ihn zählen können, durch dick und dünn. Diese Kulisse ist auf die Bühne gestürzt. Russland hat keinen Finger gerührt, weil es den Chefbanditen von Damaskus in der überfallartigen Geschwindigkeit, mit der die Oppositionstruppen vordrangen, nicht verteidigen konnte. Am Ende half nur das heimliche Ausfliegen von Assad. Jetzt darf der gefallene Freund im Diktatorenhospiz Moskau sein Gnadenbrot fristen.
Oh mein Gott, Digga.
Putin wollte der Welt zeigen, die Diktatur triumphiert, die Demokratie kollabiert. Abgesehen davon, dass westliche Demokratien das vielleicht auch ohne Putin hinkriegen werden. Nun schaut Putin selbst wieder einmal in den Abgrund, der ihn vor 13 Jahren während der arabischen Aufstände schockte. Damals fürchtete er, dass auch er selbst dran sein könne, wenn das Virus des Volkeswillen die Welt anstecke. Damals schlug er den Weg ein, der Russland in die zunehmend totalitäre Diktatur geführt hat. Assads Schicksal zeigt, eine Diktatur, so ehren sie viele Jahre wirken mag, kann innerhalb von Tagen oder Stunden kollabieren. Niemand weiß, wie solide das auf Blut und Knochen gebaute Fundament eines Repressionsregimes ist. Das alles heißt nicht, dass nun auch Putins Fall bevorstünde. Im Gegenteil, Putin dürfte nun umso härter zuschlagen. Gegen jede Art von Opposition im eigenen Land. Und natürlich gegen die Ukraine. Zugleich wird er in Syrien versuchen, zu retten, was zu retten ist. In Moskau heißt es, man verhandle mit den neuen Machthabern über den Verbleib der Militärbasen und den Schutz russischer Einrichtungen in Syrien. Was vor wenigen Tagen für Putin und seine Propagandisten noch Terror waren oder Terroristen waren, verwandelte sich in Aufständische oder die bewaffnete Opposition. Jetzt spricht man schon zutreffend von HTS, der führenden Gruppe in Damaskus. Die rhetorische Anpassungsleistung in Moskau ist enorm und die ideologische auch. Wenn es darauf ankommt, umarmt Putin schiitische Islamisten im Iran ebenso wie sunnitische Islamisten Talibans in Kabul. Desgleichen Aleviten in Syrien und Wahhabiten in Riad. Warum nicht das HTS? Hauptsache, es geht gemeinsam gegen den Westen. Und der ist jetzt gefragt. Anstatt wie Donald Trump zu behaupten, das gehe uns nichts an oder sich wie europäische Politiker mit Rückführungswahn und Islamistenangst abzulenken, sollte Europa sich ins Gespräch bringen. Dies ist die erste wirkliche Chance. Seit dem Staatsstreich der totalitären Baath-Partei von 1963 ein anderes Syrien als Nachbar Europas zu bekommen. Europäische Politiker sollten, Baath hin oder her, mit den syrischen Gruppen in Damaskus sprechen und ihnen Angebote zur Zusammenarbeit beim Wiederaufbau eines funktionierenden Staates machen, bevor Putin auch sie gegen den Westen dreht.
Uiuiui.
Sehr, sehr wilder Artikel,
muss ich sagen.
Der kommt aus der Zeit. Zuwanderer aus Syrien stellen in Deutschland weniger als 1% der Angestellten. Doch viele arbeiten in Branchen, in denen Personal fehlt und die als systemrelevant gelten. Wenn Hussein al-Said in den vergangenen Jahren an seine frühere Heimat dachte, dann fühlte er sich oft verzweifelt und hoffnungslos. Doch das ist jetzt vorbei. Plötzlich gibt es Licht, sagt er. Und ich hoffe, dass Syrien jetzt in eine gute Richtung geht. Al-Said spricht mit der Süddeutschen Zeitung am Mittwochmorgen per Videochat. Er trägt einen Arztkittel und eine randlose Brille. Er wirkt gefasst, auch wenn ihn die Ereignisse der vergangenen Wochenendes, als die Assad-Diktatur nach 54 Jahren kollabierte, wohl noch lange nicht loslassen werden. Al-Said ist 36 Jahre alt. Er arbeitet als Neurologe und leitender Oberarzt in einer Reha-Klinik im niederbayerischen Bad Griesbach. 2012, ein Jahr nach Beginn des Bürgerkriegs, kam er nach Deutschland. Wie so viele andere, die mit den Jahren hier Zuflucht gefunden haben. In der Klinik stattet er seine Reha-Patienten Visiten ab, misst ihre Hirnströme und die Leitfähigkeit der Nerven. Und neben der Arbeit bekommt er natürlich mit, dass sich die innerdeutsche Debatte nach dem Umsturz in Syrien schnell gedreht hat. Während sich viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland über das Ende des autoritären Regimes freuen, sprechen einige von der Politik bereits über Abschiebungen und Aufnahmestopps. Von angeblichem Wegfall der Fluchtgründe und von Rückkehrprämien ist die Rede. Obwohl die Lage in Syrien noch sehr unübersichtlich ist und obwohl ein Teil der Geflüchteten schon viele Jahre in Deutschland lebt, zugleich kommen einige besorgte Stimmen aus Wirtschaft. Sie warnen, wenn ein Großteil der syrischen Gemeinde in ihr Heimatland zurückkehren würde, hätte die deutsche Arbeitsmarkt Schwierigkeiten. Aber stimmt das? 223.000 Syrer sind derzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Klar ist, dass Deutschland schon jetzt ein gigantisches Problem mit Arbeitskräften hat. Bei der Bundesagentur für Arbeit sind in diesem Jahr knapp 700.000 offene Stellen gemeldet. Experten schätzen, dass die Zahl der tatsächlich unbesetzten Stellen noch weit höher ist. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer etwa ging 2023 von bis zu 2 Millionen vakanten Arbeitsplätzen aus. In den kommenden Jahren wird sich der Fachkräftemangel noch weiter verschärfen, da viele sogenannte Babyboomer in Rente gehen. Was würde es vor diesem Hintergrund bedeuten, wenn die 223.000 sozialversicherungspflichtigen beschäftigten Syrer nicht mehr in Deutschland arbeiten? Die Arbeitsmarktexpertin Julia Kosjakova vom Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, hat die Diskussion der vergangenen Tage mit Ärger beobachtet. Sie findet sie angesichts der erst kurz zurückliegenden Endes des Bürgerkriegs verfrüht und ein wenig schäbig. Wir reden hier über Menschen, die zum Teil seit vielen Jahren in Deutschland sind und nicht über Arbeitsroboter. Als Forscherin hat sie dennoch eine Antwort zur arbeitsmarktpolitischen Bedeutung der Syrer. Ihr Gewicht sei angesichts von insgesamt 34 Millionen Beschäftigten in Deutschland nicht riesig, sagt sie, aber das heißt nicht, dass die syrischen Arbeitskräfte irrelevant wären. Das gelte insbesondere in ländlichen Regionen, wo es vielen Betrieben und Einrichtungen noch schwer falle, als in den Städten geeignete Bewerber zu finden. Kosjakova zufolge arbeiten viele Syrer in Branchen, in denen Arbeitskräfte knapp sind, im Handel, im Verkehr und in der Logistik etwa. Die Deutsche Bahn, deren Führung seit Jahren über Fachkräftemangel beklagt, beschäftigt nach eigenen Angaben 1.400 Mitarbeiter aus Syrien. Auch im Gesundheitssektor arbeiten viele Syrerinnen und Syrer. Knapp 6.000 syrische Ärztinnen und Ärzte sind es nach Angaben der Bundesärztekammer. Wobei die Zahl aus Sicht des neurologischen Al-Yassid aus Bad Griesbach ein wenig irreführend ist. Jene syrische Ärzte mit deutschem Pass wie er selbst würden in der Statistik nicht berücksichtigt. Er schätzt, dass die Gruppe rund 10.000 weitere Mediziner angehören. Einem IAB-Forschungsbericht von 2023 zufolge arbeiten darüber hinaus 4.000 Menschen mit syrischem Pass in der Krankenpflege. Im Vergleich zur Anzahl der Beschäftigten aus Ländern wie Bosnien und Herzegowina oder Türkei sind das nicht auffällig viele. Bei der Altenpflege rutscht Syrien in der Statistik aber weiter nach vorn. Hier sind rund 3.400 Menschen mit syrischem Pass beschäftigt. Insgesamt sind in einem IAB-Bericht zufolge 62% der arbeitenden Syrer in systemrelevanten Berufen beschäftigt. Zum Vergleich, in der deutschen Bevölkerung sind es 48%. Krankenhausverbände waren angesichts solcher Zahlen: Ein Weggang der Syrer würde größere Lücken reißen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund sieht es ähnlich. Würden sie fehlen, wäre das eine gravierende Belastung für die ohnehin angespannte ärztliche Versorgungslage in Deutschland, sagte MB-Chefin Susanne Johanna der Süddeutschen. Wie diese Belastung aussehe, dafür kann man ein Gefühl bekommen, wenn man mit dem Neurologen Al-Said spricht. Er ist nämlich nicht der einzige syrische Arzt in Bad Griesbach. Er betreut in der Klinik auch viele Assistenzärzte, von denen 3 aus Syrien stammen. Die 4 syrischen Ärzte bilden rund ein Drittel des Medizinerteams aus. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass lange nicht alle der etwa 1 Million Syrer in Deutschland arbeiten. Einige können es nicht, etwa weil sie alt, versehrt oder noch Kinder sind. Auch unter den Erwerbsfähigen liegt die Quote derer, die eine sozialversicherungspflichtige Arbeit nachgehen, laut Bundesagentur für Arbeit nur bei 39,8%. Wohlgemerkt, geringfügig beschäftigt und selbstständig sind hier nicht mit eingerechnet. 350.000 Syrer beziehen Bürgergeld. Aus Sicht der Arbeitsmarktforscherin Julia Kosjakova spricht jedoch viel dafür, dass in den nächsten Jahren doch neu deutlich mehr Syrer Arbeit finden. In einer Studie mit anderen Wissenschaftlern hat sie gezeigt, dass die Beschäftigungsquote unter Geflüchteten immer weiter steigt, je länger sie in Deutschland sind. Nach 8 Jahren liegt sie bei 66% und damit nur wenig niedriger als in der Gesamtbevölkerung. Ein nicht unerheblicher Teil der Syrer ist aber erst vor kurzem nach Deutschland gekommen. Seit 2021 waren es etwa 300.000 Menschen. Viele von ihnen sind noch dabei, die Sprache zu lernen und Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Es ist davon auszugehen, dass ein großer Teil von ihnen in den nächsten Jahren einen Arbeitsplatz finden wird, sagt Kosyakova. Die große Frage ist, wie viele Syrer am Ende in Deutschland bleiben und wie viele nach Syrien zurückgehen werden. Arbeitsmarktforscherin Kosyakova sagt, in früheren Befragungen hätten etwa 90% angegeben, in Deutschland bleiben zu wollen. Aber das war auch vor dem Ende des Bürgerkriegs. Inzwischen weisen manche Indizien in eine andere Richtung. Die syrische Gesellschaft für Ärzte und Apotheker in Deutschland etwa verschickt nach dem Sturz Assads eine Umfrage an ihre Mitglieder, ob sie sich eine baldige Rückkehr nach Syrien vorstellen können. Von insgesamt 1200 Mitgliedern antworten rund 900 mit Ja. Und der Neurologe Ali Asset, als er nach 2012 nach Deutschland kam, sei ein wenig naiv gewesen, erzählte er im Videochat. Er habe eigentlich nur seine Ausbildung zum Facharzt abschließen wollen und dann so schnell wie möglich nach Syrien zurückkehren. Doch es kam anders. Der Krieg tobte für Jahre. Und parallel machte er und seine Frau in Deutschland Karriere. Sie ist Dozentin an einer Universität Passau. Seine Mutter und sein Bruder holte Ali Asset nach Deutschland. Der Bruder führt inzwischen eine Apotheke. Noch so ein Mangelberuf. Sein Leben sei inzwischen fest in Deutschland verankert, sagt Ali Asset. Zurückkehren, das kommt für ihn nicht in Frage. Und das waren die Nachrichten heute. Dankeschön.